Jimi Hendrix mit Castles Made of Sand. 17 Uhr und 10 Minuten hört die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Die Musikszene in New Orleans, darum geht's im Film Hairs. Der Berliner Filmemacherin Sascha Just, sie hat drei Künstler begleitet in der Stadt des Jazz und des Mardi Gras und sie taucht tief ein in die kulturellen Familiengeschichten ihrer Protagonisten. Morgen Abend feiert der Film im Filmcafé in der Schliemannstraße Berlin Premiere und wir sprechen schon heute mit der Regisseurin Sascha Just und mit dem Produzenten des Filmes Steffen Wagner. Schönen guten Tag und herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag. Sascha, wir fangen vielleicht mit dir an. Du bist Berlinerin, hier geboren, lebst aber in New York und hast jetzt eine Dokumentation abgeliefert und auch schon auf verschiedenen Festivals präsentiert über New Orleans. Wieso musste es eine Doku über New Orleans sein? Was hat dich an dieser Stadt, an der Kultur dieser Stadt fasziniert? Wie bist du drauf gekommen?
Also ich bin ja Berlinerin und bin nach New York gegangen, um Filme über Musik zu machen. Mhm. Und weil ich eben Jazz-Fanatikerin bin, anders kann man es gar nicht sagen, war New Orleans so als Wiege des Jazz natürlich der große Traum, okay, da mal was zu machen. Und das durch Hurricane Katrina wurde das so ein bisschen torpediert, weil ich dann nicht den Katastrophentourismus mitmachen wollte und dann mit der Kamera rumrennen und die Leute leiden. Habe dann aber das immer im Hinterkopf mit mir so rumgetragen und dann irgendwann habe ich mit meinem Freund über Karneval in New Orleans gesprochen und er hat gemeint, wenn du dich für Karneval in New Orleans interessierst, guck dir mal die Black Indians an.
Oh ja.
Und dann, genau, und dann habe ich ein Bild gesehen und konnte nicht mehr weggucken, weil es so spannend war, wie der Mensch, der Chief in einem Federkostüm vor einem stand, perlenbesetzt, mit einem riesigen Krone. Und das ist dann sehr, sehr nachempfunden den Native Americans, so den Prärie-Indianern, wie man das so vor sich hat, aber eben viel, viel großzügiger alles gemacht und mit deutlich afrikanischen Eindruck und mit Stolz. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mehr von sehen und habe ich mir gedacht, naja gut, das ist der Anfang.
Da läuft ja so ein richtiger Battle zwischen den Indian Chiefs in New Orleans. Da will der eine ein größeres und schöneres und besseres Kostüm haben als der andere. Wir hören mal ganz kurz rein in einen Ausschnitt aus dem Film. Man hört Daryl Montana und er ist eben einer der Mardi Gras Indian Chiefs.
At my dad's great uncle B. Kate, who was the offspring of a Native American and an African, he thought the highest level of respect he could pay to the Native Americans was for us to dress on Mardi Gras as Indians.
Man hat gerade, wenn man ein bisschen Englisch versteht, raushören können, dass es bei den Mardi Gras Indian Chiefs im Prinzip geht um eine Verbindung der Native Americans und der afroamerikanischen Sklaven, die in New Orleans eben auch angesiedelt wurden. Was ist das für eine Historie, was ist das für eine Geschichte?
Eine komplexe Geschichte, weil Louisiana eine der wenigen Gegenden ist, wo tatsächlich dieser Mythos des Native Americans und afroamerikanisch Versklavte zusammengetroffen sind. Mhm. Und das ist da in den Sümpfen tatsächlich passiert. Die haben zusammen gelebt und gegen auch die Weißen rebelliert und gekämpft. Und die Mardi Gras Indians oder Black Indians, haben dann Ende des 18. Jahrhunderts angefangen, wirkliche Stämme zu gründen. Und das, weil das eben komplett verboten war, sich als Native Americans darzustellen und Schwarze auf der Straße sich sowieso sehr zurücknehmen mussten, haben sie das am Mardi Gras Tag, also bei uns am Karnevalstag, angefangen eben nachzuspielen. Mhm. Und da fing das mit richtigen Kämpfen untereinander an, so Stammeskämpfen und Nachstellen, wie mit den Sklavenhaltern gekämpft worden ist. Und das wurde dann immer mehr so in mehr demonstrative Kämpfe umgewandelt, wo es dann mehr darum ging, das dann auch in den schönen Anzügen, die sie tragen, die ja unglaublich komplex bestickt sind, darzustellen, worum es eigentlich geht.
Also das wurde dann so ein bisschen wie Capoeira in Brasilien, so eine Mischung aus Tanz und Kampfkunst sozusagen.
Genau, sehr, sehr ähnlich wie Capoeira und es geht eben darum, wer hat den schönsten und komplexesten Anzug. Mhm. Und da ist Daryl Montana ganz weit vorne.
Das heißt, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum du ihn gerade ausgewählt hast. Ja, wie sieht sein Alltag aus, wenn Mardi Gras ist?
Also seinen Alltag hat er dann nicht mehr, kann man sagen. Der arbeitet nonstop. Man muss dazu sagen, er ist jetzt in Rente gegangen. Mhm. Aber er arbeitet eigentlich am Tag nach Mardi Gras, hat also schon überlegt, wie macht er den nächsten Anzug. Mhm. Und dann arbeitet er das ganze Jahr da dran. Und dann macht er und stickt und näht und entwirft. Und dann macht er danach auch noch oder gleichzeitig für Teil für seine Kinder oder so seine Enkel auch weiter noch Anzüge. Ja. Also er ist eigentlich voll damit beschäftigt und ist nebenbei noch als designbegabter Mensch arbeitet er als Landscape Artist, also Gärtner im höheren Maße.
Ja, ich habe die Serie Tremé genossen. Da wird das ja auch ein bisschen miterzählt, wie die Indian Chiefs quasi ihre Kostüme über Monate perfektionieren und immer weiter daran rumarbeiten. Das ist eine Geschichte, die auch sehr viel mit Stolz zu tun hat, kann man sagen, oder?
Sehr viel mit Stolz. Also es geht darum, auch eben zu sehr der Spruch, the prettiest, pretty.
Ja.
Darum geht es ganz stark. Und natürlich steht da auch so ein Männlichkeitssymbol hinter, der Kämpfer, der auch noch schön ist. Dann hat er neben zu seiner Seite, also nicht nur hat er einen ganzen Stamm, dann hat er eine Queen, die soll auch die schönste von allen sein. Und das zeigt sich dann an den Kostümen. Und am letzten Sonntag vor Mardi Gras, also 2 Tage vorher, gibt es auch noch immer das letzte Drum Practice, weil das ganze Jahr lang werden sehr afrikanisch Rhythmus inspirierte Musik geübt. Also Drum Practice ist dann
polyrhythmischer Kram.
Ja, aber nur Tambourin und Clapping. Ja. Und deswegen weiß man, es kommt eben aus der Sklaverei, ist übernommen worden, wo die Leute ja auch keine Drums benutzen durften.
Ja. Steffen, wir haben jetzt gerade ein bisschen über die farbigen Kostüme geredet, über den Sound, den man sich da jetzt auch vielleicht jetzt schon vorstellen kann, wenn wir drüber sprechen. War das für dich so ein Knackpunkt, wo du gesagt hast, das interessiert mich auch als Produzent, da möchte ich mit einsteigen in das Projekt oder kennst du einfach Sascha schon seit Jahren und sagst, wenn die einen Film macht, dann produziere ich das Ding.
Ne, ich glaube, die Geschichte war so, wir kannten uns schon vorher. Wir haben ein kleines Filmmagazin gemacht, wo Sascha unsere New York-Korrespondentin war. Und dann kam Sascha irgendwann mal mit einer ganzen Menge Filmmaterial auf mich zu und sagte, so, ich will diese Geschichte von diesen drei Künstlern erzählen und ich habe mir jetzt sowas ausgedacht. Und das ist aber alles so wahnsinnig kompliziert. Und dann haben wir irgendwann hier in Berlin Moabit mit Saschas kleinem Laptop gesessen und haben uns immer wieder dieses Filmmaterial angeguckt und uns dann irgendwann überlegt, okay, wie schneiden wir das Ganze jetzt zusammen oder wie schneidet Sascha das Ganze zusammen? Und irgendwann wurde ich dann per Akklamation, glaube ich, zum Produzenten.
Naja, hier als Berlin-Produzent ist er schon sehr aktiv, das muss man sagen.
Bevor wir weiterquatschen, lass uns ein bisschen Musik hören, die auch im Film vorkommt. Es geht ja eben nicht nur um den Mardi Gras Indian Chief Daryl Montana, sondern auch um die Jazz-Perkussionisten Jason Marsalis und eine Theaterkünstlerin, die Lisa Damu heißt. Über die sprechen wir gleich auch noch ein bisschen zwischendurch, aber mal ein wenig Musik.
Ja, und das ist jetzt vom Soundtrack und Indian Red ist von Mardi Gras Indians inspiriert, aber von Jason komponiertes, neu komponiert und interpretiertes Jazzstück.
Sehr schön. Ein Klassiker also.
Genau.
Sehr schön.
Okay.
Ja, ein schönes Ding. Wir haben Indian Red gehört, ein Traditional, das quasi in einer ähnlichen Form auch immer wieder stattfindet innerhalb der Mardi Gras-Veranstaltungen in New Orleans. Über New Orleans und die Kultur, die dort auf den Straßen auch stattfindet, sprechen wir noch ein bisschen mit der Regisseurin Sascha Joost und dem Produzenten des Filmes Hairs, Steffen Wagner. Der Film läuft morgen zum ersten Mal in Berlin im Filmcafé in der Schliemannstraße 15 und jetzt haben wir gerade einen Auszug gehört aus dem Soundtrack des Streifens von Jason Marsalis, einem der Protagonisten des Filmes, eingespielt. Es gibt aber noch 2 weitere wichtige Personen im Film, und zwar zum Beispiel die Theaterkünstlerin Lisa Damu und eben den Indian Chief, den Mardi Gras Indian Chief Daryl Montana, den wir vorhin schon erwähnt hatten. Wie bist du auf genau diese 3 gekommen? Warum sind die vielleicht eine repräsentative Mischung, wenn man über die Kultur von New Orleans einen Film machen möchte?
Also ich wollte eine Kombination anbieten von Musik, Karneval und eben den Mardi Gras Indians, weil alles so theatralisch war, dachte ich, muss also Theater in der Mitte noch auch dazukommen. Und vor allen Dingen, weil die Indians, das ist einfach auch großes Theater, was die bieten. Und Lisa Damur ist eine ganz hervorragende, so herausstechende Theaterkünstlerin, die experimentell, aber gleichzeitig auch wieder einfach klares Bühnentheater macht und die vor allen Dingen, das war nicht so interessant, sie war früher einmal Karnevalsballkönigin. Und das ist auch der Verbindung, so der rote Faden zwischen den 3 Figuren, weil alle ihre Familien haben, die ganz lange in diesen künstlerischen Traditionen schon sind und gegründet worden sind, diese Kultur und Kunstform Ende des 18. Jahrhunderts, nachdem die Sklaven, also nach der Sklavenbefreiung, wie man so schon sagt, Reconstruction und es ging darum, wie sich die Leute mit der Rassentrennung, die dann aufstand, auseinandergesetzt haben künstlerisch. Und da waren die Bälle ganz wichtig, weil die nämlich nur für Weiße waren. Mhm. Die Mardi Gras Indians haben dagegen rebelliert und die Jazzmusiker haben sich damit auseinandergesetzt. Und das ist so dieser rote Faden. Mhm. Und Lisa D'Amour war nun in dieser interessanten Situation, dass sie, obwohl sie nun überhaupt nicht rassistisch ist, dass eben in diesem kleinen Familienzirkel so wichtig war für ihren Großvater,
ja,
dass sie da die Königin ist. Und so hat sie das, ist sie da eben sozusagen reingeworfen worden und hat da mitgemacht und setzt sich im Film auch ganz intensiv damit auseinander.
Ja, und hat jetzt eben auch ihre eigene Sprache gefunden als Theatermacherin, um sich auch nochmal deutlich zu positionieren und um im Prinzip auch vielleicht eine ganz gegenteilige Sache zu machen zu dem, was ihr Großvater damals noch von ihr verlangt hat. Ja?
Genau.
Aber kann man sagen, dass in New Orleans die Kulturen dann doch eben mittlerweile nicht unbedingt mehr clashen, sondern dann auch ineinander überfließen, miteinander funktionieren, wenn Mardi Gras ist?
Ich finde beides. Man kann beides sagen. Es gibt Komponenten, die so gegeneinander gehen und es gibt, also wo es dann einfach noch alte so, ja, Ängste oder Ressentiments gibt und dann gibt es Formen, die richtig übereinander greifen, ganz viel.
Jetzt denkt man, wenn man das Wörtchen oder wenn man über den Ort New Orleans spricht, immer noch im Hinterkopf an Katrina, an den großen Hurricane, der vor gar nicht allzu langer Zeit eben die Stadt schwer beschädigte und ganze Wohnviertel vor allen Dingen von ärmeren Bewohnern dieser Stadt zerstörte. Der Hurricane ist im Film jetzt nicht mörderpräsent. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du eben keinen Betroffenheitsmovie machen wolltest. Wieso ist man aber trotzdem mit diesem Hurricane immer noch, wieso hat man damit trotzdem noch zu tun in New Orleans? Und wieso ist er vielleicht doch auch Teil deines Films?
Also er ist Teil des Films insofern, als Lisa D'Amour ein ganz außergewöhnliches Performance-Piece gestaltet hat, dass sich das um Katrina dreht. Mhm. Und das zeige ich als Herzstück für ihr Kapitel sozusagen. Und in diesem Zusammenhang fahren wir auch durch die Gegenden, die so zerstört worden sind. Und als wir das gedreht haben, und das sieht auch heute noch nicht unbedingt so viel besser aus, waren gerade die Lower Ninth Ward schon wirklich noch sehr, sehr zerstört. Das war beunruhigend und vor allen Dingen beunruhigend still für eine so laute Stadt wie New Orleans. Und dann ist da wirklich Grabesstille gewesen. Mhm. Und das kommt dann, ist klar drin vor. Und man muss sagen, heutzutage wird gerade das jetzt, diese Gegenden, die werden jetzt Real Estate-mäßig wieder aufgewirbelt. Und da geht es natürlich den Leuten, die da eigentlich mal gelebt haben, nicht unbedingt so gut
mit. Ja, fällt mir die neue PJ Harvey-Platte ein, die sich in der Tat mit einer ähnlichen Entwicklung in Washington aber beschäftigt. Da gibt es auch die Pläne, ehemals arme Gegenden quasi so aufzubauen, dass da verschiedene Einkommensklassen miteinander leben. Kritiker, auch PJ Harvey, sagen, das ist versteckte Gentrifizierung.
Ja,
PJ Harvey hat jetzt für den neuen Song auf ihrer neuen Platte schon Stress gekriegt von Washingtoner Politikern und Politikerinnen. PJ Harvey ist auf der Abschlussliste.
Okay. Das ist ein Hot-Button-Topic, auf jeden Fall.
Jetzt hat der Film morgen seine Premiere in Berlin. Ihr wart aber schon auf den verschiedensten Festivals unterwegs. Wie ist das gelaufen?
Super. Wir hatten gerade unsere New York-Premiere und zwar vor zwei Wochen war das Zeit her und es war einfach wahnsinnig gut gelaufen, weil ich weiß auch nicht, die Leute waren einfach von der Stadt begeistert und von diesem Gefühl, da sozusagen eingesogen zu werden in diese reiche Kultur. Mhm. Und ein ganz großes Thema, das muss ich mal sagen, ist angesprochen, ist, wie Menschen eigentlich mit Kunst Katastrophen bewältigen. Mhm. Und ob man sie überhaupt bewältigen kann, war immer die Frage. Und ob man einfach versuchen muss, damit zu leben. Und diese Kunst in New Orleans, das ist ja das Außergewöhnliche, bringt es so in die Gemeinschaft, in die Community so eingewoben, wie es bei uns eigentlich nicht ist.
Ja.
Und obwohl, wie es auch in New York nicht ist. Und das ist so bewegend eigentlich, wenn man das so miterleben kann. Und es war für mich auch so bewegend.
Ja, es gibt ja sogar Leute, die sagen, ohne Krise kann es gar keine Kunst geben. Ja.
Och, ich hoffe doch.
Das ist halt noch eine andere Frage.
Das wäre traurig.
Ja. Wie hat denn die Produktionsarbeit eigentlich ausgesehen für dich? Hast du jetzt von Berlin aus an dem Film mitgearbeitet, Steffen? Oder wie hat das funktioniert? Was macht der Produzent im Prinzip bei einem Dokumentarfilm? Bei Spielfilmen ist es ja oft auch so, gerade in den Vereinigten Staaten, dass da auch mitgeredet wird inhaltlich und dass man dann auch mal sagt, hier, die Szene ist noch nicht geil genug, wir müssen die nochmal drehen.
Das hast du schon auch mal gesagt.
Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Mein wichtigster Job als Produzent hier aus Berlin war einfach immer dafür zu sorgen, dass Sascha nicht in Panik gerät.
Ach, das ist aber sehr unschön, das stimmt ja gar nicht.
Aber die Finanzen musstest du natürlich auch noch unter Kontrolle behalten ein bisschen.
Ja, so groß waren die Finanzen nicht, dass da viel unter Kontrolle zu halten gewesen wäre.
Nee, das kann ja auch von Vorteil sein.
Nee, das war natürlich eine Independent Low-Budget-Produktion. Ja. Und für mich war mit Steffens Arbeit eigentlich ganz wichtig, dass er sich immer Sachen, die ich geschnitten habe, angeguckt hat und dann Feedback gegeben hat. Und dass man einfach mal darüber reden muss, was kommt jetzt noch.
Was ist denn jetzt morgen im Café geplant? Ihr seid ja beide anwesend. Werdet ihr quasi noch Q&A-mäßig Frage und Antwort stehen vom Publikum? Aha.
Wir haben eine Kuratorin namens Sofia Varino, die kommt aus Portugal. Mhm. Die kenne ich aus New York. Die ist jetzt hier und macht Filmevents und die hat eigentlich das so initiiert. Und
wie klein die Welt ist.
Ich weiß, es ist unglaublich. Sie leitet dann die Diskussion und hinterher, weil es im Filmcafé ja sehr schön ist mit Kaffee und Bier und was nicht alles, haben wir dann nachher noch die Premierenfeier.
Sehr schön. Morgen Abend findet das Ganze statt, ab 19 Uhr. Da läuft die Doku Hairs im Filmcafé in der Schliemannstraße 15. Im Anschluss an das Screening gibt es eben noch eine Diskussion mit der Regisseurin Sascha Just und dem Produzenten Steffen Wagner. Und es gibt noch eine ordentliche Premierenparty, haben wir gerade gehört. Wer da vorbeigehen möchte, für den haben wir hier Tickets zu liegen, wie man so schön sagt. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns jetzt anruft, unter der 030-2000-9000. 030-2000-9000, das ist die Nummer. Mal zum Glück. Sascha, vielen Dank. Und Steffen, vielleicht nochmal die Möglichkeit für dich, zukünftige oder gerade anliegende Produktionen zu bewerben. Gibt es da was, was du gerade schon in den Fingern hast, über das man schon sprechen kann?
Noch etwas, was sich auf den Film jetzt bezieht. Wir überlegen, den hier in Berlin nochmal etwas größer zu zeigen. Mhm. Und zwar im Rahmen der Karneval der Kulturen. Aber da sind wir im Moment gerade noch in der Planung.
Mhm, würde aber natürlich sehr gut passen.
Eben.
Insofern drücke ich dafür nochmal die Daumen. Und sobald ihr was Neues zusammen oder auch als Einzelperson an den Start gebracht habt, könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen und auf Flux FM dafür Werbung machen.
Immer gerne.
Ja, an dieser Stelle erstmal nochmal vielen Dank für euren Besuch und ihr da draußen ruft uns an unter 030 2000 9000. Wir haben Tickets für den Film Hairs und die Berlin-Premiere morgen um 19 Uhr im Filmcafé in der Schliemannstraße 15. Macht's gut, ihr beiden. Danke. Ciao.
Dankeschön. Ciao. Tschüss.